Morgen. Ich bin ein bisschen übermüdet. Ich habe letzte Nacht ungefähr 4 Stunden geschlafen und das war wahrscheinlich auch der Wochenschnitt. Und deswegen wundert es euch bitte nicht, wenn ich teilweise über die Folien in der PowerPoint genauso überrascht bin wie ihr. Wir stehen das irgendwie durch. Matthäus Kapitel 2, die Verse 19 bis 23. Das ist unser Text heute. Und ich möchte einfach damit beginnen, dass ich den Text vorlese. Da heißt es, als aber Herodes gestorben war, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn dem Josef im Traum und spricht, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter zu dir und zieh in das Land Israel. Denn sie sind gestorben, die dem Kind nach dem Leben trachteten. Und er stand auf und nahm das Kind und seine Mutter zu sich und er kam in das Land Israel. Als aber hörte, dass Archelaus über Judäa herrschte anstelle seines Vaters Herodes, fürchtete er sich, dahin zu gehen. Und als er im Traum eine göttliche Weisung empfangen hatte, zog er hin in die Gegenden von Galiläa und kam und wohnte in einer Stadt genannt Nazareth, damit erfüllt würde, was durch die Propheten geredet ist, er wird Nazoräer genannt werden. Gut, die Folien waren noch nicht so überraschend. Genau, das ist unser Text. Und jetzt ein kurzer Überblick, was ich vorhabe zu sagen. Wir werden mit einem kleinen geschichtlichen Rückblick beginnen. Und alle, die vor 3 Wochen da waren, da habe ich auch gepredigt, und zwar direkt über die Stelle davor, also den Kindermord in Bethlehem. Und da hat es einen geschichtlichen Rückblick gegeben. Und das wird jetzt teilweise ein bisschen eine Zusammenfassung von dem. Also ein geschichtlicher Rückblick, dann ein kurzer biblischer Rückblick, auch ein bisschen eine Zusammenfassung von der letzten Predigt. Dann der Einstieg in unseren eigentlichen Text, der damit beginnt, dass der Herodes stirbt. Wir wollen uns ein bisschen was über seinen Tod ein bisschen anschauen. Dann reden wir über den Traum, den der Josef gehabt hat. Über die Angst, die der Josef gehabt hat. Ein paar Gedanken über Nazareth, Galiläa. Und am Schluss reden wir über diese Prophezeiung, die da im Text am Ende steht, wo es heißt, er wird Nazoräer genannt werden. In manchen Übersetzungen steht Nazarener. Fangen wir mit dem geschichtlichen Rückblick an. Wie gesagt, eine kurze Zusammenfassung von dem, was wir schon vor ein paar Wochen in einer Predigt gehört haben. Da haben wir uns die Frage gestellt, es ging um den Kindermord in Bethlehem, haben wir uns die Frage gestellt, was war Herodes für ein Mensch? Und um die Frage zu beantworten, haben wir in der Geschichte, also von Christi Geburt weg, ein paar Jahrzehnte zurückgespult und haben uns angeschaut, was in dem Land so passiert ist. Und wir haben gesehen, dass Jesus in ein Land voller politischer Unruhen hineingeboren worden ist, in ein Land, wo es davor haufenweise Bürgerkriege gegeben hat und eine Bevölkerung, die ständig hin und her geschwankt ist, wem sie folgen sollte. In dieses Land und in diese Situation ist eben auch der Herodes hineingeboren. Er war ein Idumäer, das heißt einer aus einem Stamm dort, der jetzt nicht unbedingt hoch angesehen war, aber doch einer von den Reicheren seines Stammes. Und er war schon von klein auf ein sehr machthungriger Mensch und hat irgendwie dieses Ziel angestrebt, es weit zu bringen. Ob er von Anfang an vorgehabt hat, König zu werden, wisst man nicht. Aber als sich die Gelegenheit ergeben hat, hat er sie nur zu gerne ergriffen. Der Herodes, was war er für ein Mensch? Wir haben uns diese Frage gestellt und um sie zu beantworten, haben wir uns ein bisschen seinen Lebenslauf vom Herodes angeschaut. Also sowas, was man normal an einer Firma schickt, wenn man sich wo bewirbt. Das hat irgendwie so ausgeschaut. Und da haben wir ein paar Dinge über diesen Herodes gesehen. Wir haben gesehen, dass er ein Mann war, der eine steile berufliche Karriere hingelegt hat. Aus dem Nichts aufgestiegen und innerhalb kürzester Zeit hat er es zum König geschafft. Wir haben gesehen, dass er ein Mann war, der militärisch kompetent war. Wir haben gesehen, dass er ein Mann war, der politisch kompetent war. Wir haben gesehen, dass er ein Mann war, der was von der Architektur verstanden hat. Er war ein Architekturgenie. Und er hat viele Gebäude errichten lassen, die zur damaligen Zeit und wahrscheinlich auch heute unübertroffen waren. Und dann haben wir uns diese Wolke an Begriffen angeschaut und haben gesagt, irgendwie könnte man den Herodes, wenn man jetzt einmal diesen Kindermord ausklammert, für den er ja in der Bibel berühmt ist, irgendwie könnte man den Herodes mit diesen Begriffen so ein bisschen beschreiben, oder? Er ist ein fortschrittlicher Mensch, intelligent, überzeugungskräftig, erfolgreich, er hat Ziele, er ist kompetent, er ist talentiert, er ist mutig. Das sind Dinge, die den Herodes beschrieben haben. Er hat diese Eigenschaften irgendwo perfektioniert und hat es mit diesen Eigenschaften weit gebracht. Aber wir wissen von der Bibel, dass das nicht unbedingt Eigenschaften sind, die erstrebenswert sind. Auch wenn unsere Gesellschaft uns das immer wieder vorhält. Aber schon der Samuel hat das lernen müssen und wir kennen die Geschichte, den, was, 1. Samuel, ist es eigentlich eh da, 1. Samuel 16 beschrieben wird, wo der Samuel den neuen König salben sollte und dann kommen die Brüder der Reihe nach her und der Samuel denkt sich, boah, der ist groß, der ist fest, der wird sicher und dann kommt der Nächste und der denkt sich, boah, der ist mutig, der ist stark, der wird sicher und im Endeffekt erteilt ihm Gott eine Lektion und sagt, der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. Und diese Eigenschaften, die den Herodes ausgezeichnet haben, das waren Eigenschaften, die vor Augen sind. Und wir haben uns, als wir uns das damals angeschaut haben, irgendwie eingestehen müssen, dass das auch die Eigenschaften sind, der unsere Gesellschaft nachjagt. Und haben uns die Frage stellen müssen, ob es nicht auch Eigenschaften sind, denen wir manchmal nachjagen. Der Überbegriff war irgendwie Selbstverwirklichung. Und ich denke, wir haben festgestellt, dass das was ist, was irgendwie in jedem Menschen drinnen ist, sich selbst verwirklichen zu wollen und diese Eigenschaften irgendwie zu erreichen in seinem Leben. Wir haben uns also die Frage gestellt, ob wir diesem Herodes nicht viel, viel ähnlicher sind, als man meinen möchte, wenn man einfach nur diese Bibelgeschichte liest. Ich bin ein Herodes. Der Herodes hat, und damit sind wir dann übergeschweift zu dieser Bibelgeschichte, der Herodes hat nicht nur gute Dinge in seinem Leben getan. Der Herodes war, wie schon gesagt, kein Jude und deswegen hat er ein Problem gehabt, nämlich das, dass ihn sein Volk oder seine Untertanen eigentlich nie wirklich akzeptiert haben. Und er hat viele Feinde gehabt und viele davon sind aus der Familie gekommen, in die er eingeheiratet hat. Und der Herodes hat verstanden, wie ich schon gesagt, er ist in einer Zeit aufgewachsen, in der es Kriege und Unruhen gegeben hat. Und der Herodes hat gewusst, wenn er bestehen möchte und wenn er Ruhe haben möchte, dann muss er sich seiner Feinde zu entledigen wissen. Und das hat er auch getan. Ich habe das im Lebenslauf damals zusammengefasst unter dem Begriff Kompetenz im Bereich Krisenmanagement. Klingt besser, als es ist, aber das macht man in Lebensläufen so, oder? Er hat im Laufe seines Lebens haufenweise Menschen hinrichten lassen. Viele davon aus der eigenen Familie. Und dann ist dieser eine gekommen, den von dem die Bibel beschreibt. Die Weisen aus dem Morgenland kommen daher, kommen zum Herodes und sagen, wo ist der neugeborene König der Juden? Schon wieder ein Konkurrent. Schon wieder einer, der ihm den Thron streitig machen möchte. Und der Herodes hat gewusst, wie man mit sowas umgeht, oder? Der hat schon oft genug solche Leute gehabt, die ihm im Weg gestanden sind. Er hat gewusst, wie man sie beseitigt. Und jetzt kommt dieser neugeborene König der Juden. Wer ist er? Der Herodes muss sich diese Frage gestellt haben, oder? Wer ist dieser neue Konkurrent? Stellen wir uns die Frage, wer ist er, dieser neugeborene König der Juden? Suchen wir eine Antwort? Versuchen wir, irgendwie zu einer eigenen Überzeugung zu gelangen? Der Herodes ist in irgendeiner Form zu dieser Überzeugung gelangt. Wir lesen in der Bibel, dass er auf die Frage hin, wo der neugeborene König der Juden ist, erschrocken ist. Das ist deswegen so hellgrau, weil es eine Rückblende ist. Erschrocken ist Und er hat eines verstanden. Er hat verstanden, dass dieser neugeborene König der Juden in einer völlig anderen Liga spielt, wie alle anderen, die ihm sonst den Thron streitig machen wollten. Er hat verstanden, dass dieser neugeborene König der Juden der Christus ist, den Gott schon Jahrtausende zuvor verheißen hat. Das hat er irgendwie kapiert. Er hat vielleicht nicht gewusst, was es mit diesem Christus auf sich hat. Das hat damals irgendwie noch keiner kapiert. Aber er hat gewusst, dieser neugeborene König der Juden, das ist der Christus. Und wir haben den Herodes gegenübergestellt, diesem neugeborenen König, Jesus. Wir haben sie gegenübergestellt. Der eine, erwachsen, reich, mit militärischer und politischer Erfahrung, mit einer eigenen Armee und der römischen Weltmacht hinter sich stehend. Der andere, neugeboren und arm und wird es wahrscheinlich nicht überleben, wenn er nicht alle 2 Stunden gestillt werden würde und man ihm ständig die Windeln wechseln würde. Kurz, eigenständig, nicht lebensfähig. Der Herodes, das zeigt uns die Geschichte, ist aus einem Volk, von dem man sagen kann, er ist im wahrsten Sinne des Wortes aus einem Erdloch hinausgekrochen. Okay, die haben unterirdisch gelebt. Der ist aus dem Inneren der Erde herausgekrochen und hat sich selbst erhöht, indem er sich eine gewaltige Festung bauen hat lassen, auf einem Berg, den er nur dafür aufschütten hat lassen. Aber der eigentliche König, von dem es in der Bibel heißt, dass er Gott gleich war, der so hoch war, dass es nicht mehr höher geht, von dem sagt die Bibel, er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an. Er erniedrigte sich selbst und er wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Der König, der nicht höher hätte aufsteigen können, hat sich zum Niedrigsten gemacht, was geht. Er ist ans Kreuz gegangen, er ist für unsere Sünden ans Kreuz gegangen und jeder, der heute da herinnen sitzt und sich mit dem irgendwie nichts anfangen kann, den möchte ich dazu ermutigen, dass er den Tag nicht verstreichen lässt, ohne diese Frage weitergestellt zu haben, ohne diese Frage nachzuverfolgen. Was bedeutet es, dass der für meine Sünden ans Kreuz gegangen ist? Ich denke, das ist die wichtigste Frage, die wir uns als Menschen stellen können. Kommen wir zum biblischen Rückblick. Und wir haben uns dazu angeschaut, wie der Matthäus geschrieben hat. Und wir haben gesehen, dass er sein Evangelium mit einem Stammbaum begonnen hat. Und was wir in diesem Stammbaum festgestellt haben, war, dass es diesen Stammbaum eigentlich niemals hätte geben können. Der komplette Stammbaum von vorn bis hinten war ein Wunder. Und das kann man ganz gut beweisen. Das beginnt nämlich mit einem Wunder und endet mit einem Wunder. Es endet damit, dass Kinder geboren werden, die biologisch niemals geboren werden hätten können. Also ohne Wunder, ne? Der Isaac ist einer 90-jährigen Frau geboren worden und Jesus einer Jungfrau. Den Stammbaum hätte es nicht geben können. Und wir haben gesehen, dass uns der Stammbaum eines aufzeigt, nämlich dass Gott der Herr über die Geschichte ist. Ich möchte nicht sagen, dass er nicht andere Dinge auch noch aufzeigt, aber ich denke, das ist was ganz, ganz Wichtiges. Gott ist der Herr über die Geschichte. Er greift ein, er tut Wunder und dadurch passieren die Dinge so, wie sie passieren sollen. Gott ist der Herr über die Geschichte. Und das sehen wir auch ganz, ganz stark in der Weihnachtsgeschichte. Wir sehen, wie Gott immer wieder eingreift und Leute durch Träume dorthin bringt, das zu tun, was er möchte. Um die Geschichte in die Richtung zu lenken, in die er sie braucht. Zu Josef spricht er in Träumen und auch zu den Sterndeutern spricht er in Träumen. Und dann macht der Matthäus in seiner Geschichte was ganz, ganz Spannendes. Er zeigt an ganz, ganz vielen Stellen auf, dass Dinge passieren, damit sich Prophezeiungen erfüllen. Und das sehen wir ganz stark in der Weihnachtsgeschichte, wo immer wieder davon die Rede ist, dass bestimmte Dinge geschehen, damit erfüllt würde, was durch die Propheten vorhergesagt wurde. Insgesamt sehen wir 14 Mal im Evangelium von Matthäus, dass irgendwo Dinge passieren, die ein Prophet so vorhergesagt hat. Und auch in unserer heutigen Stelle geht es ja um so eine Prophezeiung am Ende. Gott ist der Herr über die Geschichte. Er greift ein, er tut Dinge, um die Geschichte dorthin zu lenken, was sie braucht. Er spricht Menschen an, um die Geschichte dorthin zu lenken, wo er sie braucht. Und er kennt die Geschichte schon lang vorher. Und heute werden wir noch was ganz Spannendes sehen in unserem Text, wie Gott Geschichte schreibt. Die Frage ist, lassen wir ihn die Geschichte unseres Lebens schreiben? Ich meine, nicht, dass wir wirklich auskönnen, aber es ist doch irgendwie spannend, dass man ja doch irgendwie eigene Entscheidungen treffen kann. Und die Frage ist, treffen wir die Entscheidung, dass er unser Herr ist und dass er die Geschichte von unserem Leben schreibt? Oder wollen wir unser Leben lieber selber im Griff haben? Gott könnte auch das verwenden. Aber die Frage ist, wie entscheiden wir uns? Er schreibt Geschichte oder wir schreiben Geschichte? Und während unsere Geschichtsbücher über die Macht, die Gier, die Kriege und die Morde großer Männer schreiben, setzt Gott in seinem Geschichtspunkt irgendwie ein bisschen einen anderen Schwerpunkt. Und das möchte ich noch einmal beleuchten, indem ich noch einmal einen biblischen Rückblick bringe, und zwar diesmal anhand von Maria und Josef. Die sind ja irgendwie Thema in unserem Text. Stellt euch vor, können sich die Damen vielleicht besser vorstellen, stellt euch vor, ihr werdet die Maria. Und ihr seid verlobt und kurz vor der Hochzeit. Und vor der Hochzeit gibt es einiges zu tun, oder? Da ist Thema Deko und wen ladet man ein und wen ladet man aus und wen setzt man wohin. Und alles muss geplant werden, was wird es für Essen geben, wer macht die Musik, all diese Fragen. Und die Maria ist irgendwie mitten in diesen ganzen Hochzeitsvorbereitungen drin. Und auf einmal steht der Engel da und sagt, übrigens, du bist schwanger. Super. Das Leben wird nicht so weitergehen wie geplant, oder? Und für die Maria wird ihr Leben um einiges komplizierter werden. Wie soll sie das ihren Eltern erklären? Ihren Freundinnen? Kann sie jetzt die Hochzeit abblasen? Und vor allem, wie soll sie das dem Josef erklären? Aber die Maria ist ganz interessant, wenn man sich das anschaut. Die fängt nicht zum Schimpfen an. Die macht Gott keinen Vorwurf und sagt, super, du hast mein Leben zerstört oder irgendwas. Sondern die nimmt es dankbar an. In dem Wissen, dass ihr Leben dadurch um einiges komplizierter werden wird. Stellen wir uns vor, wir wären der Josef. Ebenfalls kurz vor der Hochzeit natürlich. Und der muss nochmal so richtig einbuttern, oder? Macht vielleicht ein paar Überstunden. Immerhin möchte er seiner Verlobten eine gute Hochzeit liefern und dann vielleicht eine coole Hochzeitsreise auf die Beine stellen. Hat ja nicht wissen können, dass das später gratis ist. Möchte irgendwie was Cooles bieten. Und jetzt kommt die Verlobte daher und sagt, du, wir müssen reden. Ich bin schwanger. Und die Geschichte, die sie dann erzählt, ist für den Josef vielleicht nicht ganz so glaubwürdig. Immerhin lesen wir, dass er schon mit dem Gedanken spielt, diese Beziehung aufzulösen, oder? Aber dann kommt Gott daher und Gott sagt ihm, nimm die Maria zu deiner Frau. Und der Josef muss gewusst haben, dass sein Leben dadurch um einiges komplizierter werden wird. Und doch, er nimmt es an und er ist bereit dazu. Die beiden sind ein Paar, die Gott die Geschichte ihres Lebens schreiben lassen. In dem Wissen, dass ihr Leben dadurch um einiges komplizierter wird. Auch schöner, aber auch komplizierter. Sind wir bereit dazu, Gott die Geschichte unseres Lebens schreiben zu lassen? Mit allen Problemen, die das vielleicht bringen mag? Oder wollen wir unser Leben selber im Griff haben? Steigen wir in unseren Text ein. Herodes stirbt. So fängt es an, oder? Als aber Herodes gestorben war, und das ist was, was wir auch in diesem Lebenslauf vielleicht schon ein bisschen gesehen haben, die letzten Jahre seines Lebens, davor, kurz bevor er gestorben ist, hat er noch einmal massiv um sich geschlagen und haufenweise Leute beseitigen lassen, in dem Fall 3 seiner eigenen Söhne, von denen er gedacht hat, die möchten ihm den Thron wegnehmen. Also 3 seiner eigenen Söhne umbringen lassen, kurz vor seinem Tod, irgendwo in dieser Zeit, sicherlich auch der Kindermord von Bethlehem. Und eine Sache möchte ich hervorheben, nämlich den Anschlag, den er geplant hat. Der Herodes hat geplant, dass er am Tag seines Todes, also an dem Tag, wo er sterben sollte, sollten alle führenden Männer aus dem jüdischen Volk eingesperrt und hingerichtet werden. Einfach so. Nicht, dass die sich irgendwas zu Schulden kommen hätten lassen oder so. Und dass es da einen großartigen Grund dafür gegeben hätte, den Frauen ihre Männer wegzunehmen oder den Kindern ihre Väter, sondern der Grund für den Herodes war einfach der, er wollte, dass an dem Tag, wo er stirbt, dass das Volk einen Grund zu weinen hat. Und er gewusst, sei tot ist nicht, also muss einen anderen Grund liefern. Das ist dann doch verhindert worden, aber die Idee ist schon arg, oder? Der Mann hat bis zum letzten Atemzug hat er seine Ziele verfolgt und versucht, irgendwie das durchzuboxen, was er wollte. Welche Ziele verfolge ich in meinem Alltag? Meine? Der Herodes ist gestorben, wissen wir. Und seine ganze kleine Welt, die hat er gewonnen, sich selbst aber dabei verloren. Was hat es ihm genutzt, die ganze Welt zu gewinnen? Er hat ein Chaos hinterlassen. Nach seinem Tod ist das Reich geviertelt worden und drei seiner Söhne, also er hat mehr als drei gehabt, ein paar davon hat er umgebracht, aber drei von seinen Söhnen haben dann die Verwaltung des Landes übernommen. Herodes Archelaus, der von dem wir in unserem Text gelesen haben, der hat 2/4 des Landes bekommen, Herodes Philippus 1/4 und Herodes Antipas das andere Viertel. Und so ist das Land eben zu Bruch gegangen und von drei verschiedenen Leuten nicht regiert. Regiert haben es die Römer, aber verwaltet worden. Herodes ist gestorben. Wer hätte geahnt, wenn er in der Bibel gelesen hätte, dass dieses kleine, unschuldige, wehrlose Jesus-Baby den mächtigen König überleben wird? Ich meine, wenn man diese Gegenüberstellung anschaut, auf wen hätten wir unsere Karten gesetzt? Herodes ist gestorben. Er hat Chaos hinterlassen. Jesus ist auch gestorben. Aber von ihm heißt, dass Gott ihn hoch erhoben hat und ihm den Namen verliehen hat, der über jeden Namen ist. Jesus ist 3 Tage nach seinem Tod auferstanden. Er ist in den Himmel aufgestiegen, hat sich zu Rechten Gottes gesetzt. Mir fallen mindestens 3 Leute ein, die das zu Lebzeiten bezeugt haben. Der Johannes, der Paulus und der Stephanus. Und da oben sitzt er. Und im Jesaja 8 heißt, das ist eine Stelle, die wir häufig zu Weihnachten zitieren, ein Kind ist uns geboren und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Man nennt seinen Namen Fürst des Friedens. Herodes ist gestorben. Für immer. Er hat Chaos hinterlassen. Jesus ist gestorben und auferstanden. Er ist der ewige Fürst des Friedens. Auf wen hätten wir gesetzt? Auf wen setzten wir? Auf die Leute, die wichtig sind und laut sind und cool sind? Oder setzen wir auf den, von dem die Leute sagen, naja, gibt's den überhaupt? Ich mache ihn, Jesus, zu meinem König. Warum sollte ich das tun? Er ist der ewige Fürst des Friedens, der ewige. Ihn zum König zu machen, hat einen guten Grund, weil es vernünftig ist. Die Alternative, ich bin ein Herodes. Die ganze Welt möchte ich gewinnen. Wahrscheinlich werde ich mich selber dabei verlieren. Die Frage, was es mir nutzt, die stelle ich mir besser gar nicht. Ich will mein eigener König sein, obwohl es unvernünftig ist. Schauen wir uns den Traum an, den der Josef gehabt hat. Wir lesen, als aber Herodes gestorben war, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn dem Josef in Ägypten im Traum und spricht, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter zu dir und zieh in das Land Israel, denn sie sind gestorben, die dem Kind nach dem Leben trachteten. Und er stand auf und nahm das Kind und seine Mutter zu sich und kam in das Land Israel. Wie war das noch einmal? Der Uli hat vor einigen Wochen über die Stelle gepredigt, wo der Josef mit seiner Familie nach Ägypten gegangen ist. Es war eine ziemlich spannende Predigt. Würde ich auf jeden Fall nachhören, wenn man nicht da war. Und ich möchte den Text noch einmal kurz vorlesen oder einen Teil daraus. Da heißt er, also Josef, war dort in Ägypten bis zum Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der spricht: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Moment einmal, was? Aus Ägypten habe ich meinen Sohn. Ruft Gott? Schon, oder? Zumindest in der Stelle lesen wir, dass er seinen Sohn aus Ägypten gerufen hat. Und für uns, wenn wir das Matthäus-Evangelium lesen, ist es, ja gut, er hat Jesus aus Ägypten gerufen, alles klar, Weihnachtsgeschichte kennen wir. Aber für einen Juden muss das damals spannend gewesen sein. Der liest es und denkt sich, hey, Moment einmal, und das ist das, was der Oli gesagt hat, Moment einmal, eigentlich bin ja ich der Erstgeborene aus Ägypten, oder? Und damit hätte er ja nicht Unrecht. In 2. Mose 4 lesen wir, wo der Herr zum Pharao redet und er sagt, mein erstgeborener Sohn ist Israel. Und ich sage dir, dem Pharao, lass meinen Sohn ziehen, damit er mir dient. Wenn du dich aber weigerst, ihn ziehen zu lassen, siehe, dann werde ich deinen erstgeborenen Sohn umbringen. Gott hat Israel seinen erstgeborenen Sohn genannt. Er hat sie aus Ägypten gerufen. Und diese Prophezeiung, die wir im Matthäus-Evangelium lesen, die bezieht sich auch auf dieses Volk. Aber wozu hat er sie eigentlich gerufen? Um frei zu sein? Um endlich loszukommen vom Pharao? Um Halligalli zu haben? Das sind sicher irgendwie coole Nebeneffekte, aber Gott gibt den eigentlichen Grund an, warum er sein Volk gerufen hat. Damit sie ihm dienen. Gott dienen. Das war das Ziel, warum er sie in die Freiheit gerufen hat. Und an anderer Stelle sagt er, lasst mein Volk ziehen, wieder zum Pharao, lasst mein Volk ziehen, damit sie mir in der Wüste ein Fest feiern. Er verwendet das Wort dienen und das Wort feiern irgendwie synonym. Das ist was, was mir nicht ganz in den Kopf reingeht, oder? Feiern ist irgendwie dieses Unchristliche, das, ja. Nicht am Sonntag und auch nicht am Samstagabend, weil, ja. Das passt irgendwie nicht zusammen für uns. Dass Gott dienen bedeutet, ein Fest zu feiern. Und doch Gott sieht es irgendwie als eins. Und dazu hat er seinen Sohn gerufen. Aber wir wissen, dass sein Sohn das nicht so umgesetzt hat, wie er sollte, oder? Israel steht für die Leute, die gegen Gott gekämpft haben, die immer wieder widerspenstig waren, nicht die, die ihm treu gedient haben ihr Leben lang und ihm ein Fest gefeiert haben. Aber dann kommt Jesus, der eigentliche erstgeborene Sohn. Sein Name steht für genau das Programm, was Gott vorgehabt hat. Gott errettet. Jesus war der, der Gott vollkommen gedient hat und der, ich sage das jetzt einmal so, ihm mit seinem Leben ein Fest gefeiert hat. Und wenn wir wissen wollen, wie die zwei Dinge zusammenstimmen, dann ist Jesus sicher die richtige Anlaufstelle, um das zu lernen. Ruft Gott? Gott ruft. Wie reagiere ich drauf? Gehe ich los und diene ihm? Oder verwerfe ich ihn und bleib lieber da, wo ich bin? Die Angst, die Josef hatte. Als er aber hörte, dass Archelaus über Judäa herrschte anstelle seines Vaters Herodes, fürchtete Josef sich, dorthin zu gehen. War ja keine dumme Angst grundsätzlich. Ich meine, der Mann hat eine Familie und vom Archelaus lesen wir, dass er ein tyrannischer und launischer Regent war, der sein Volk unterdrückt hat. Also macht ja Sinn, dass ich Angst habe. Und der Josef hätte an der Stelle reagieren können wie seine Vorfahren, oder? Dass er Gott einen Vorwurf macht und sagt, warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Wozu sollt ihr aus Ägypten weg? In Ägypten ist uns super gegangen. Das war nach Italien die reichste Provinz im Römischen Reich. Multikulturell, gebildet, super. Dort sieht man seine Kinder groß, macht Sinn. Warum in ein Land gehen, das politisch unruhig ist und von irgendwelchen Tyrannen regiert wird? Josefs Vorfahren haben genau das gesagt, dass Gott sie aus Ägypten gerufen hat. Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Ist dies nicht das Wort, das wir schon in Ägypten zu dir geredet haben? Lass ab von uns, wir wollen den Ägyptern dienen. Es wäre nämlich besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. So hat Israel reagiert. Wie hat Josef reagiert? Als er aber hörte, dass Archelaus über Judäa herrschte anstelle seines Vaters Herodes, fürchtete er sich, dorthin zu gehen. Auch er hat Angst gehabt, auch seine Angst war berechtigt. Aber wir lesen nichts davon, dass er untrat ist oder dass er angefangen hat, auf Gott zu schimpfen. Und als er im Traum eine göttliche Weisung empfangen hatte, zog er hin in die Gegenden von Galiläa und kam und wohnte in einer Stadt genannt Nazareth. Josef hat Angst gehabt. Josef hat eine berechtigte Angst gehabt. Und jetzt kommt was sehr Cooles, das hat mich vorher angesprochen in der Vorbereitung. Da steht, Gott hat ihm gezeigt, dass er nach Galiläa ziehen sollte und in die Stadt Nazareth kommt, damit erfüllt würde. Vorher gesagt, Gott schreibt Geschichte, oder? Gott schreibt die Geschichte mit der Angst eines Mannes. Gott verwendet die Probleme unseres Lebens dazu, Geschichte zu schreiben. Nicht der coole Josef, der loszieht und alles löst, sondern die Angst her und sagt, die Angst kann ich brauchen, um meine Geschichte zu schreiben. Und er schickt ihn in seiner Angst nach Galiläa. Cool. Braucht man eh nicht immer so Stoff geben. Kommen wir mit unseren Problemen zu Gott. Der kann sie verwenden. Wenn er Josef seine Angst verwendet hat, um die Weihnachtsgeschichte zu schreiben, dann wird er meine Probleme vielleicht auch verwenden können. Kommen wir mit unseren Problemen zu ihm. Lassen wir ihn die Geschichte unseres Lebens schreiben. Oder schreiben wir unsere Geschichte lieber selber. Lösen wir alle Probleme allein. Josef ist in die Gegend von Galiläa gekommen und kam und wohnte in einer Stadt genannt Nazareth. Und das hat auch Sinn gemacht, weil der König von Nazareth, der war nicht so gemein wie sein Bruder, der hat sein Volk eigentlich ganz gut behandelt. Hat auch seine Aussetzer gehabt, aber in Summe schon okay. Ein paar Gedanken über Nazareth. Nazareth, soweit ich weiß, wird in der Bibel, sehen wir da oben irgendwo, Galiläa, das Orange da, daneben Samaria, da unten ist das Samaria und da Berea. Also dieses orange Gebiet war das, über das der Antipas geherrscht hat. Und ich möchte ein paar Dinge sagen über Galiläa und auch über Samaria, ich werde das ein bisschen zusammenfassen. Und zwar das erste Mal, wo das meines Wissens nach in der Bibel erwähnt ist, nicht, dass ich das vorher im Kopf gehabt habe, aber das habe ich nachgelesen, war in 1. Könige 9, wo der Salomo einem befreundeten König, dem Hiram, 20 Städte schenkt. Und diese 20 Städte waren irgendwie genau in dem Gebiet. Und der Hiram geht hin und schaut die Städte an und sagt, bah, brauche ich nicht. Okay, Samaria, Galiläa, das ist ein Land, er nennt das Land Kabul, also Land wie nichts, sinnlos. So nichts nutze. Kannst haben deine 20 Städte. Also schon damals irgendwie kein sehr sinnvolles Land. Und in 2. Könige 17 lesen wir dann wieder von diesem Land. Und zwar haben dort die Israeliten aus dem Nordreich gelebt und dann sind die Assyrer gekommen und sind dort eingefallen und haben die verschleppt. Und dann haben die Assyrer angefangen, dass sie lauter Ausländer in dieses Land schicken. Okay, also da steht, der König von Assur brachte Leute aus Babel, aus Kuta, aus Ava, aus Hamad, aus Sepharvaim und ließ sie anstelle der Söhne Israel in den Städten Samarias wohnen. Und sie nahmen Samaria in Besitz und wohnten in seinen Städten. Lauter Ausländer. Und die Juden haben nicht sehr viel gehalten von der Gegend. Und so ist es auch nicht komisch, dass ein guter Jude, wie zum Beispiel der Nathanael hergeht, kommt der Moment, wo ich meine Folien nicht mehr im Kopf habe. Und so haben sie es genannt. Galil Hagoyim, Bezirk der Heiden. Okay, Ausländerviertel. Kreis der Nationen. Und der Begriff kommt da tatsächlich in der Bibel mal vor. Jetzt, der Nathanael, der hergeht und sagt, was kann denn schon Gutes kommen aus Nazareth? Was sollte von dort oben Sinnvolles daherkommen? Das war in dem Denken drin von den Leuten, oder? Aber dieses Galil Hagoyim, dieser Begriff, dieses Ausländerviertel oder wie auch immer wir das nennen wollen, das kommt in der Bibel tatsächlich auch einmal vor. Und zwar in Jesaja Kapitel 8. Dort heißt, wie die frühere Zeit dem Land Zebulon und dem Land Naphtali Schmach gebracht hat, so bringt die spätere den Kreis der Nationen zu Ehre, zu Ehren. Also es gibt irgendeine Zeit, in der dieses Galiläa, in dem dieser Ausländerbezirk zu Ehren kommen wird. Und der Jesaja schreibt im direkten Kontext von dem, schreibt er diesen klassischen Weihnachtszitat-Vers da, den wir eh schon vorher kurz erwähnt haben, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Mitten aus dem Ausländerviertel. Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Gute Juden haben sich diese Frage gestellt, der Nathanael hat sich diese Frage gestellt und der Philippus, der ihn damit konfrontiert hat, dass der Messias jetzt scheinbar doch von dort oben kommt, der antwortet und sagt, komm und sieh, überzeug dich selbst. Wir haben den Messias gefunden und er kommt tatsächlich aus Nazareth. Ursprünglich aus Bethlehem, aber das hat der wahrscheinlich noch nicht gewusst. Wer ist er? Wer ist dieser Messias? Stellen wir uns diese Frage, suchen wir eine Antwort, überzeugen wir uns selbst. Ich möchte dazu sagen, dass dieses Ich überzeuge mich selbst, das ist ein bisschen schwierig formuliert. Ich denke, dass im Endeffekt nur Gott uns von sich überzeugen kann. Wir können uns nicht selbst überzeugen oder Gott erforschen und sagen, so jetzt habe ich ihn kapiert. Aber mir ist es irgendwie mit der Aussage darum gegangen zu sagen, wir wollen für eigene Überzeugungen kämpfen und nicht hinterherrennen. Und sagen, ich glaube das, weil meine Mama hat das auch schon geglaubt und meine Oma vorher auch. Er wird Nazoräer genannt werden. Das ist diese Prophezeiung, die am Schluss steht, wo es heißt, dass der Josef in die Gegenden von Galiläa gezogen ist und kam und in der Stadt Nazareth wohnte. Und dann heißt, damit erfüllt würde, was durch die Propheten geredet ist. Er wird, also Jesus, wird Nazoräer genannt werden. Das ist nicht gerade ein Ehrentitel, oder? Der Nazarener oder Nazaräer. Wir haben gerade gesehen, dass das so richtig das Gebiet war, wo halt der Abschaum gewohnt hat, die Unwichtigen, die Uncoolen. Und jetzt nennen wir ihn halt so, den Nazarener. Was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist? Die Frage stellt Jesus später mal seinen Jüngern, oder? Was sagen die Menschen, wer ich bin? Und das war das Zweite, was mich in meiner Vorbereitung sehr getroffen hat, dass ich mir vorgestellt habe, wie Jesus hergeht und sagt, hey Simon, was sagen eigentlich deine Freunde und deine Kollegen und alle, die du kennst, was sagen die eigentlich, wer du bist? Gemeinde jetzt mal ausgenommen, das wäre gecheatet. Aber was sagen die anderen, wer du bist? Und meine Antwort wäre ungefähr, ja, was wäre die Antwort? Das da. Dann wäre eine lange Pause und dann würde Jesus vielleicht sagen, hey, warum sagst du nichts? Und dann müsste ich sagen, naja, weil ich nicht wirklich eine Antwort drauf habe. Sagt er, warum nicht? Sag ich, ja, ich weiß nicht wirklich, was die Leute von dir denken, weil ich rede nicht so viel über die, ich rede lieber über andere Sachen. Das ist nicht ganz so peinlich irgendwie. Oder? Also, mir, ich weiß nicht. Ich weiß, dass andere da anders drauf sind wie ich, aber vielleicht betrifft es irgendwen anders auch noch. Was sagen die Leute, wer der Sohn des Menschen ist? Zumindest die Jünger haben eine Antwort drauf gehabt, da ist es ja rausgesprudelt und die haben gleich die Meinungsumfrage parat gehabt. Aber dann stellt er die viel wichtigere Frage. Was sagt ihr, wer ich bin? Was sag ich eigentlich, wer Jesus ist? Und ich glaube, wenn wir uns sonst aus der Predigt vielleicht nichts mitnehmen, aber das wäre doch eine spannende Frage für die nächste Woche, oder? Was sag ich eigentlich, wer Jesus ist? Unabhängig davon, dass ich am Sonntag da bin und dass wir alle irgendwie vielleicht ein bisschen eine Kollektivmeinung haben zu dem Thema. Aber was sag ich, wer Jesus ist? Wer ist er? Stellen wir uns die Frage, suchen wir eine Antwort, kämpfen um eigene Überzeugungen. Der Nazarener. Das war nicht gerade ein Ehrentitel, wie schon gesagt. Die Juden haben auf die Leute aus Galiläa und Samaria eher ein bisschen abschätzig herabgeschaut. Aber was ich total spannend finde, ist, dass Jesus zu diesem Titel steht. Und zwar auch dann noch, als er im Himmel oben sitzt. Zu Rechten Gottes. Der Paulus erzählt uns das in Apostelgeschichte 22, da steht er vor Gericht und wird angeklagt und dann erzählt er so ein bisschen seine Lebensgeschichte, um sich zu rechtfertigen und dann erzählt er, wie er dann von Jerusalem nach Damaskus gegangen ist, um die Christen zu verfolgen und wie ihm dort am Weg Jesus begegnet ist. Das erzählt er. Und dann sagt er, und ich fiel zu Boden und hörte eine Stimme, die zu mir sprach, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Ich aber antwortete, wer bist du, Herr? Und jetzt kommt die Antwort von Jesus. Er sprach zu mir, ich bin Jesus, der Nazarener, den du verfolgst. Da war er schon im Himmel oben. Und trotzdem hat er sich zu diesem Titel gestellt, den ihm die Leute gegeben haben. Nicht gerade ein Ehrentitel. Das steht für die Ausgestoßenen, für die, die keine Ehre finden in der Welt. Aber das passt ja irgendwie zu Jesus, oder? Er hat ja nie die Ehre gesucht in der Welt. Er hat in seinem Leben die Ehre des Vaters gesucht. Der Paulus wird also verurteilt. Ich bin bald fertig. Und jetzt hat er so seine Lebensgeschichte erzählt und hat erzählt, wie er zu Jesus gefunden hat und so. Und dann kommen seine Ankläger daher und bringen ihre Anklage vor. Und sie sagen über Paulus, denn wir haben diesen Mann als eine Pest befunden und als einen, der unter allen Juden, die aus dem Erdkreis sind, Aufruhr erregt. Und jetzt wird's spannend. Und als einen Anführer der Sekte der Nazarener. Der Paulus war einer der Anführer, laut den Anklägern, aus der Sekte der Nazarener. Die Sekte der Nazarener, die Ausgestoßenen, der Abschaum, die Uncoolen. Und da stellt sich mir schon ein bisschen die Frage, womit falle ich eigentlich auf? Versuche ich als Christ genauso cool zu sein wie alle anderen? Versuche ich als Christ zu sagen, ja, hey, wir haben auch coole Musik. Wir können mithalten, wir haben auch coole Filme. Wir können das, was ihr könnt. Wir sind wie ihr, wir sind sogar besser. Versuchen wir aufzufallen mit solchen Dingen? Oder falle ich in meinem Umfeld damit auf, dass ich komplett anders bin? Dass ich nicht nach den Dingen strebe, nach denen der Herodes gestrebt hat, sondern dass ich irgendwie andere Ziele habe. Womit falle ich auf? Gehöre ich wirklich zur Sekte der Nazarener? Oder bin ich so der richtig coole Christ? Und verfolge ich die Eigenschaften, die vor Augen sind? Die Nazarener, ein Begriff für die Ausgestoßenen, für die, die keine Ehre finden werden in der Welt und die sie ja gar nicht suchen. Und auch heute steht in manchen Ländern das N für die Nazarener noch als eine Markierung für die Totgeweihten, oder? Wird das an die Hausmauer gesprüht, dann wissen die Leute, da können wir rein. Die sind die Nächsten. Gehöre ich zu denen? Oder bin ich ein cooler Christ? Was haben wir uns angeschaut? Ein geschichtlicher Rückblick, ein biblischer Rückblick. Wir haben uns den Tod des Herodes angeschaut, den Traum, den der Josef gehabt hat, die Angst, die der Josef gehabt hat, ein paar Gedanken über Nazareth, Galiläa und dann diese Prophezeiung, Jesus wird Nazarener genannt werden. Ein bisschen eine Zusammenfassung von diesem Versuch, ein paar praktische Inputs zu geben. Gott ruft. Und wenn Gott ruft, ist immer die Frage, völlig egal, ob wir jetzt schon 10 Jahre Christen sind oder überhaupt nicht, ist immer die Frage, wie reagieren wir drauf? Stellen wir uns die Frage, wer er ist? Such meine Antwort, such mal eigene Überzeugungen zu gewinnen mit seiner Hilfe. Und dann, wenn wir wissen, dass er der Christus ist, verwerfen wir ihn und bleiben, wo wir sind. Oder gehen wir hin und dienen ihm, indem wir ihm ein Fest feiern. Wollen wir unser eigener König sein oder machen wir ihn zu unserem König? Wollen wir unser Leben selber im Griff haben oder lassen wir ihn die Geschichte unseres Lebens schreiben? Wollen wir unsere Probleme alleine lösen oder kommen wir mit unseren Problemen zu ihm, weil er damit die Geschichte schreiben kann, die er möchte? Geht es mir um meine Ehre oder geht es mir nicht um meine Ehre? Geht es mir um seine Ehre? Damit abschließend, bin ich ein Herodes, obwohl es unvernünftig ist, oder bin ich ein Nazarener, weil es vernünftig ist?
Jesus.
Ich möchte jetzt einladen zu einer Zeit der Stille, wo wir über das noch einmal nachdenken können. Bin ich auf der schwarzen Seite oder auf der roten Seite? Und heute in der Früh, wie wir mit dem Auto zum Gottesdienst gefahren sind, da ertönt so ein Lied im Radio und da heißt Me, Myself and I, also auf Deutsch so gut übersetzt wie ich, meiner, mir, mich. Also es dreht sich alles nur um mich und denk mir über das nach, ob das der richtige Weg ist. Und denk mir über das nach, wollen wir so ein Leben, wo sich alles um mich dreht, wo ich meine Ziele und meine Wünsche, ja, wo es nur um diese Befriedigung dieser Wünsche geht. Oder wollen wir ja, mit Jesus Geschichte schreiben? Ich möchte euch jetzt auch einladen zu einer Gebetszeit. Ich denke, es ist gut, wenn wir ja, als große Gruppe hier gemeinsam auch beten. Ich möchte euch einladen, ja, euch zu beteiligen und das vielleicht kurz zu tun und ja, dass viele Leute auch beten können.